offizielle Löwen-Podcast mit interessanten Gästen rund um Münchens große Liebe. Von echten Löwen für echte Löwen. Das Wohnzimmergespräch von der Grünwalder Straße. Euer Gastgeber ist Jan Mauersberger.
Und damit ein herzliches Willkommen zu einer neuen Folge des offiziellen Löwen-Podcasts, präsentiert von Die Bayerische. Schön, dass ihr wieder reinhört bei unserem Wohnzimmergespräch von der Grünwalder Straße. Nach einer kleinen Pause sind wir heute wieder am Start und haben für diese Folge eine echte Löwenlegende eingeladen. 14 Jahre hat er das Torwarttrikot der Löwen getragen und hat in der Zeit von Champions League bis Zweite Liga wirklich alles miterlebt. Er ist durch die harte Schule von Werner Lorand gegangen, hat Thomas Riedel auf Schultern getragen und spielte später auch noch unter Trainer Marco Kurz, seinem ehemaligen Mannschaftskameraden aus den 90ern. Die Rede ist natürlich von Michael Hofmann und ich freue mich sehr, dass er heute hier ist und über die alten Zeiten, aber auch über die aktuellen Themen rund um die Löwen spricht. Wie natürlich das große Legendenderby unserer Oldies gegen die Roten am nächsten Sonntag. Servus Michi, herzlich willkommen.
Jan, hallo, servus.
Wir haben einiges auf dem Zettel. Du bist ja auch ein sehr, sehr umtriebiger Mensch, bist ja nahezu überall mit dabei, hast überall so deine Hände als Ex-Torwart im Spiel. Und wir haben natürlich einige Themen. Löwenlegendenspiel gegen die Roten, deine Fußballschule, Torwartschule, deine Ex-Stationen und natürlich deine Liebe, kann man glaube ich so sagen, zu den Blauen. Aber im Löwen-Podcast geht es um dich als Mensch. Deswegen immer die erste Frage: Was für ein Mensch ist Michi Hofmann?
Ja, es wird ja oft charakterisiert. Ich würde mich als absoluten Familienmensch natürlich bezeichnen. Ich bin geerdet die letzten Jahre durch Erfahrungen, durch Erlebnisse. Und natürlich steht Ehrgeiz und Zielsetzung bei mir immer auch ganz weit oben.
Ich habe dich ja noch als Spieler auf dem Platz erleben dürfen. Da warst du nicht immer so geerdet und ruhig. Du bist schon so ein Mentalitätsbolzen gewesen. Und nach wie vor, oder?
Nein, nicht mehr in der Form, dass man überreagiert, dass man wirklich Dinge sich zu sehr zu Herzen nimmt. Man kann das besser kanalisieren. Man kann auch besser sich selbst reflektieren. Und das meine ich auch. Klar, damals fühlte man sich oft ungerecht behandelt, dann geht man durch die Decke. Und nichtsdestotrotz, auch ein Leitsatz von meinem Vater: Lass dich nicht verbiegen. Ja, ich sage meine Meinung. Ich bin ein Typ, der für Gerechtigkeit steht. Und ab und zu erlebst du eben auch Leute, ja, die vielleicht nicht richtig spielen. Und dann muss man auch seine Konsequenzen daraus ziehen.
Aber nach wie vor auch auf dem Platz sehr, sehr ehrgeizig, ob als Trainer, Torwarttrainer oder auch bei Freizeitkicks oder eben auch bei Legendenspielen schon im Sommer. Da warst du auch das ein oder andere Spiel mit dabei und hast definitiv nichts an Klasse eingebüßt.
Ja, es macht immer wieder Spaß, wenn man ab und zu noch Sport treiben darf, wenn man auch zeigen kann, was man früher vielleicht sehr, sehr gut gemacht hat. Und in diesen Spielen ist ja auch vordergründig wichtig, dass man die Kollegen wieder trifft, die Kameradschaft pflegt und vor allem für die Löwenherzen dann spielt.
Vor allem mit deiner Vergangenheit bei den Löwen, 14 Jahre waren es dann in Summe. Und lass uns mal ein bisschen zurückblicken zum kleinen Michi Hofmann, dem Jugendlichen, dem aufstrebenden Talent, der erste Jugendverein, SV Mistelgau.
Ja, SV Mistelgau ist ein Verein, 15 Kilometer von Bayreuth weg, aus dem Hummelgau, wunderschöne ländliche Gegend. Und dann eben als 13-Jähriger gesichtet worden nach Bayreuth, dann eben den Weg gewählt und dort 5 Jahre in der Jugend, 5 Jahre im Herrenbereich eben diese Lust und Leidenschaft auch an den Tag gelegt, dass man irgendwann natürlich das Ziel hatte, Profifußballer zu werden. Und deshalb dann 1996 der Traum, nach einem Probetraining zu 60 München zu gehen, das war schon einfach top, ja.
Das sind natürlich damals ganz andere Zeiten gewesen. Wie war das bei dir? Du hast gerade Probetraining gesagt. Wie kam da der Kontakt zustande? Damals gab es ja weder YouTube, wo man irgendwie deine Best-of-Paraden sehen konnte, noch irgendwie, geschweige denn ein Handy. Wie kam denn da der Kontakt zustande in der damaligen Zeit?
Richtig, 90er Jahre entscheidend. Es war die Oberliga, also Bayernliga war die dritthöchste Amateurklasse. Die meisten haben nebenher noch gearbeitet, ich auch als Kaufmann im Groß- und Außenhandel. Und dann hatte man auch die Begegnungen gegen FC Augsburg, gegen Spielvereinigung Fürth, gegen 1860 München. Und wenn man dann natürlich über weite Strecken ordentliche Leistungen gebracht hatte, dann stehst du natürlich irgendwo in einem Notizbuch der damaligen Manager oder Scouts. Und dann hat es eben bei meinem dritten Probetraining funktioniert. 94 war ich schon beim 1. FC Kaiserslautern, 95 an der Selberner Straße und 96 dann hier Gott sei Dank bei Lorand und beim Karl-Heinz Wittmoser.
Wie war das? Wie können wir uns da das erste Kennenlernen auch mit Werner Lorand vorstellen?
Also den Kontakt hatte der heutige sportliche Leiter, mehr oder weniger im zweiten Glied, Wolfgang Mahr, hergestellt. Bayreuther Torhüter-Legende übrigens, letzte Woche 70 Jahre alt geworden. Und dann eben Werner Lorand trifft man. Erstes Training, kurzes Handschütteln. Und dann hat man schon gemerkt, diesen Respekt, den man an den Tag gelegt hatte, weil er schaut dir in die Augen, er knurrt und dann geht es am Platz eben zur Sache. Und damals mit Manni Schwabe, mit Thomas Miller, mit Bernhard Winkler, mit den beiden Torhütern, die ich wirklich verehrt habe, Rainer Berg auch zu der Bundesliga-Zeit, dann Bernd Meyer, der leider 2012 schon verstorben ist. Und dann versuchst du das Beste daraus zu machen aus den 3 Tagen und dass 14 Tage später wirklich das Telefon geht und ein Herr Karl-Heinz Wittmoser am Telefon war. Ich habe zuerst gedacht, mich will jemand veralbern. Aber das hat mir auch gezeigt, der Weg kann funktionieren, auch ohne Nachwuchsleistungszentrum. Heute undenkbar.
Heute wahrscheinlich undenkbar. Und dann ging es für dich mit wie vielen Jahren nach München? Wahrscheinlich erste eigene Wohnung?
Ja, 22 Jahre war ich zu dem Zeitpunkt, hatte dann einen Vertragsamateurstatus, 2 Jahre. Und gewohnt habe ich an der Grünwalder Straße 24. Damals auch zusammen im 4. Stock. Peter Packurt hatte dort eine Wohnung, Bernd Meyer. Es waren kurze Wege zu 114 und auch zum Stadion. Also perfekt aufgehoben. Und der Start dann war auch ordentlich. In der Bayernliga sind wir sofort unter Peter Packurt auch Meister geworden.
Definitiv. Und der Weg ist ja dann auch in die Bundesliga. Hat er dann in die Bundesliga geführt und da ging dann endgültig wahrscheinlich dein Jugendtraum dann auch einfach in Erfüllung.
Ja, das war so. 18. April 1998, das vergesse ich mein Leben nicht, gegen Hertha BSC. Der Verein musste unbedingt gewinnen. Werner Lorand hat sich für mich als Nummer 3 damals entschieden. 4 Spiele vor Schluss ins kalte Wasser rein und mit 3 Siegen am Stück habe ich mir dann natürlich einen neuen 4-Jahres-Vertrag erarbeitet. Absolute super Situation, aber ich habe dann auch gemerkt, die Höhen und Tiefen im Profigeschäft, die sind eben wirklich sehr präsent, mehr als man sich dann auch immer selber ausmalt.
Das war sicherlich auch noch eine ganz andere Zeit. Die Mannschaft, wie soll ich sagen, du hast es jetzt auch in der jüngsten Vergangenheit als Torwarttrainer noch mitbekommen, wie heutige Mannschaften ticken. Versuch mal so ein bisschen die Unterschiede in der Kabine so ein bisschen darzustellen.
Also man kann das tatsächlich überhaupt nicht mehr vergleichen. In sämtlichen Strukturen hat sich dieses Geschäft, diese Arbeitsweise im Profibereich verändert. Auch die Charaktere haben sich teilweise sehr verändert. Zu meiner Zeit, da hat der Trainer angesagt, da haben 3, 4 Achsenspieler angesagt und die Youngsters waren erstmal komplett still. Man musste sich Dinge auch nicht nur anhören, sondern man musste Dinge über einen längeren Zeitraum sich auch erarbeiten. Und in der heutigen Zeit, klar, das sagen auch andere Experten, da werden die 17-Jährigen hofiert, da muss man nicht mehr so viel trainieren, da gibt es diese Belastungssteuerungen und etc. pp. Ich erlebe Torhüter oder wie auch immer, die posten nach 0:3, 0:4 posten, die wie gut die noch gespielt haben. Wenn ich Ehrgeiz habe, dann ist jede Niederlage, egal ob ich aktiv oder passiv daran beteiligt bin, eine Niederlage. Und das sind so die Dinge, die mir persönlich auch nicht immer bei den Vereinen gefallen haben oder auch nicht bei jedem Spieler. Aber man hat das auch als Erfahrung wieder für sich mitgenommen, für die weiteren Tätigkeiten.
Die alten Hasen monieren ja dann immer so oder zeichnen immer dieses Bild von dem 18-jährigen Youngster, der direkt als erstes auf der Massagebank ist und kommen dann immer die Sprüche, hast du dir das schon verdient, so ungefähr?
Ja, weil jeder ist im Endeffekt gleich, aber es gibt eben trotzdem Hierarchien und eben Respekt. Und den muss man zu allem haben. Da ist leider auch nicht jeder mit dem Gedanken behaftet, aber viele kommen durch ihre Karriere durch. Und von dem her glaube ich, dass ich mit fast allen Löwenkollegen immer einen super Kontakt hatte, dass die Jungs auch immer wussten, der Michi Hofmann, der gibt natürlich alles im Training. Ich habe öfters wahrscheinlich auch mal zu viel gemacht und habe mich dann eher bei manchen Spielen ja nicht so toll verhalten oder hatte auch Pech mit Verletzungen. Aber das ist für mich abgehakt. Ich habe auf eine super Vergangenheit zurückzublicken und freue mich auch immer, wenn jetzt noch erfolgreiche Dinge einfach passieren.
Definitiv. Fast 100 Bundesligaspiele und 100 Zweitligaspiele. Also das muss man erstmal auch schaffen. Also das mal nur so weit.
Ja, aufgerundet sicherlich ja. Aber ich hatte auch überragende Kollegen. Ja, wie gesagt, nicht nur Rainer Berg, Bernd Meyer. Dann kam Simon Jentsch, Timo Ochs, Philipp Czauner. Ich habe sie ja alle am Zettel. Ja, Gabo Kiraj. Und dann eben mit diesen Geschichten, vor allem 2000, hatte ich schon einen Karriereknick. Wenn du Nummer 1 bist vor Simon Jentsch und verletzt dich dann im UEFA Cup und fährst mit Strecksehnenriss über 6 Wochen aus, dann verlierst du eben ein Jahr. Und das sind 30 Spiele, um auch zu lernen als jüngerer Torhüter. Aber ich glaube, dass der wichtigste Punkt, der mich immer auch ausgezeichnet hatte, ich habe alles für mich selber oder für die Mannschaft gegeben, auch in jedem Training. Und dann bist du auch nicht umsonst 14 Jahre bei einem Verein im Kader. Und da muss ich wirklich sagen, danke an alle Trainer, an alle Manager, an alle Präsidenten, dass man auch dieses Vertrauen immer wieder bekommen hatte.
Definitiv. Und du bist, wenn man so will, ein Spätzünder mit 22. Hattest davor schon eine Ausbildung, hast du gesagt?
Ja, zu der Zeit in den 90er Jahren, man hatte keine NLZ-Geschichte, man war auch nicht so talentiert. Man hat sich viel mit Willen eben und Hilfe aus dem Elternhaus eben angeeignet. Und dann musste man auch den Weg gehen über einen sicheren Beruf. Ja, Nürnberg wäre ja für mich immer das Naheliegendste gewesen im Jugendbereich, aber Mama und Papa haben das nicht erlaubt. Die haben gesagt, du musst versuchen, dein eigenes Geld zu verdienen. Und dann habe ich trotz Widerstände diesen Weg immer noch geschafft und mein Ziel, meinen Traum Profifußballer, ja, erreicht.
Dafür hast du dann mit 22 gestartet, aber erst mit 44 deine Karriere beendet. Das passt irgendwie zu dir, einfach voller Ehrgeiz, du kannst nicht genug kriegen, sage ich mal, und das jetzt wirklich im positiven Sinne.
Ja, okay, die Sache mit 40 habe ich noch zweite Liga gespielt, das war natürlich schön, als ich dann in Regensburg ja auch nochmal 2,5 Jahre im Tor stehen konnte. Das kommt auch nicht von ungefähr, man muss ja seinen Körper dementsprechend pflegen, man muss die Einstellung natürlich immer weiter verfolgen. Und dass es dann 44 Jahre wurden, das ist ein Zufall geschuldet. Da hatte ich ja schon zwischenzeitlich eine Trainerstation gemacht, wurde dann nochmal angefragt, was für mich auch eine Ehre war, weil mit 42, als ich da in Pullach eingestiegen bin, war natürlich auch die Situation, dass jüngere Torhüter dem Druck nicht standhalten. Und die Qualität war dann doch sehr hoch und wir sind immerhin nochmal Bayernligameister geworden. Mit einer guten Gegentorquote, und ich wollte damit auch zeigen, dass jüngere Torhüter natürlich viele, viele Vorteile haben, aber dass es auf den Kopf ankommt und eben die Grundeinstellung. Und dann hat man das super geschafft und ja, das war für mich ein krönender Abschluss.
Ich wollte gerade sagen, nämlich mit Pullach waren ja, ich glaube, 2 oder 3 Jahre Bayernligameister, 2 Jahre genau. Und das ist ja wirklich schön, dann auch hier vor der Haustür, du bist ja in München heimisch geworden, wohnst ja auch im Münchner Umland, dass du da ja den jüngeren Kollegen schon mal was mitgeben kannst und nicht nur sportlich, sondern auch mental. War das da schon, oder beziehungsweise du bist ja jetzt mit deiner Torwartschule unterwegs, du bist als Torwarttrainer unterwegs gewesen, war das da schon so der erste Schritt hin zu einer Trainerkarriere, oder wann hat sich das bei dir entwickelt, dass du dein Know-how, deine Erfahrung, dein Wissen irgendwo weitergeben möchtest?
Ja, also der Trainerschein, den ersten habe ich ja schon 2009 hier gemacht, als ich noch für 60 aktiv war. Stefan Reuter hatte mir immer die Tipps gegeben, beziehungsweise es war auch mein Ansatz, eben weiter im Fußballbusiness zu bleiben, entweder in der Managerschiene oder eben als Trainer, weil man dann auch auf dem Platz die Geschicke täglich mitverfolgen kann. Und deshalb dann auch diese Torwartschule, nachdem ich vorher auch schon mit Paul Agostino und Roman Tietze in der MSC zusammenarbeiten durfte. Das war eine Fußballschule international von Paul und Roman gegründet. Auch dort hineinschnuppern, um selber zu sehen, was kann man vielleicht oder was will man weiterverfolgen. Und dann, wenn du Torwarttrainer bei einigen kleineren Vereinen sein kannst, wenn die Arbeit anscheinend so gut ist, dass die Vereine auch mit dir weitermachen, dann ist das ein super Netzwerk. Und dann hat sich die Situation in Pullach eben über 2 Jahre super ergeben. Und dann kann man auch hier weiter in München erfolgreich leben. Ja.
Immer wieder liebäugelst du oder beziehungsweise bist du ja auch in Kontakt mit Bayreuth, auch als Spieler ja nochmal zu Bayreuth zurückgekehrt, um da auszuhelfen. Und jetzt natürlich immer bei Magenta oder dem BR als Experte angefragt. Du hast schon gesagt, in 2 Wochen sehen wir dich wieder im Fernsehen als Co-Kommentator, gell?
Ja, am 29. Oktober bin ich natürlich live im Havavi in Bayreuth. Löwenanteil wahrscheinlich 70-30 der Fans. Und auch da kann ich eine Anekdote dazu erzählen, denn 1987 war ich 13 Jahre alt. Und da spielt in der Bayernliga Bayreuth gegen 60 um die Meisterschaft. Damals gab es dann noch diese Aufstiegsrunde zur zweiten Liga eben. Vorher hat noch der damalige Präsident Karl Heckel gegen den Bayreuther Präsidenten live beim Blickpunkt Sport 10.000 Mark gewettet. Der Sieger eben, ja, der Gewinner. Und dieses Spiel ging damals 3-1 für Bayreuth aus vor 20.000 Zuschauern im städtischen Stadion. Und Thomas Zander war Spielertrainer, auch ein Torhüter, ein super Torhüter von 60 München, Bundesliga-Zeit ja auch erlebt. Und das war für mich so ein Kernerlebnis, wenn man die Löwenfans damals gesehen hat, was die mit der Westkurve damals in Bayreuth gemacht hatten, diese Stimmung. Also das war für mich dann klar. Ich hatte auch viele Fans, dadurch, dass meine Eltern auch eine Gastwirtschaft betrieben haben in der Nähe von Bayreuth, viele Löwenfans. Und dann war immer entweder Freude oder Frust, ist ja auch keine Unbekannte bei 60, und einfach super Erlebnis. Und das wünsche ich mir wieder am 29.10. Bayreuth erwacht langsam, hat Punkte gemacht, und 60 muss natürlich jetzt auch versuchen, in den restlichen Spielen bis zur WM-Pause weiter oben dran zu bleiben.
Und Bayreuth hat ja auch im Kader recht aufgestockt, was so die Anzahl der ehemaligen Löwen betrifft. Natürlich ganz vorne mit dabei Markus Ziereis, den du ja auch über deine sozialen Projekte, über die wir gleich noch sprechen können, sehr, sehr gut kennst. Dann mit Nico Andermatt und Felix Weber ja noch 2 weitere Ex-Löwen, die ja auch in der Aufstiegsmannschaft mit dabei waren. Wurdest du da gefragt? Gib doch mal Einblicke. Also bestimmt mal irgendjemand nachgefragt, können wir die verpflichten?
Also Bayreuth ist ganz klar, ich bin da geboren. Mein Vater, der noch mit einigen Geschwistern in der Nähe von Bayreuth lebt, das bringt immer Besuche, wenn man auch die Zeit dafür hat, weil gesundheitlich ist die Situation leider auch nicht einfach. Und da bin ich immer dankbar. Und was den Verein betrifft, klar hat man die ein oder andere Linie, aber man hat sich ja für einen sportlichen Leiter entschieden. Das ist der Herr Born. Man hatte den Torwarttrainer auch dann übernommen. Und von dem her sind diese Positionen auch nicht verfügbar, und deshalb schaue ich mir die Spiele sehr gerne an, auch weil ehemalige Löwen dort am Start sind, weil man den einen oder anderen noch kennt aus seiner eigenen Zeit und weil der Weg für mich auch immer wieder ein guter Weg ist, weil ich damals auch meine Karriere ja in dem städtischen Stadion gestartet hatte.
Definitiv, und wie gesagt, wir Löwen drücken natürlich dem bayerischen Kontrahenten besser gesagt, natürlich die Daumen, abgesehen von dem Spiel eben in 2 Wochen, auf das wir uns aber trotzdem schon sehr freuen, weil da sehr, sehr viele Löwenfans auch einfach mit auf die Reise gehen werden. Wir hatten gerade schon die sozialen Projekte angesprochen. Man kann ja wirklich sagen, du bist ein sehr stark ausgeprägter sozialer Mensch, hast eine sehr stark ausgeprägte soziale Ader. Bist eigentlich für fast alle Benefizveranstaltungen immer sofort zu haben, hast selber auch eigene Projekte im Hintergrund am Laufen, die du immer wieder unterstützt, Stichwort auch Krebshilfe, die du auch im Vorgespräch schon angesprochen hast, aber natürlich auch das große Projekt Bananenflanker Cup. Erzähl mal, wie kam es dazu?
Ja, das werde ich auch immer öfter gerne gefragt. 2012, zu meiner Zeit beim Jahn, hatte ich eben eine Anfrage. Ich habe mich dann mit Jürgen Schmid, damaliger Spieler, zu einer Aktion eben gemeldet. Und wir haben Kinder trainiert mit Beeinträchtigung. Das hat, glaube ich, einen sehr, sehr guten Anklang gefunden bei den damaligen Organisatoren Stefan Plötz und Ben Rückerl, der heute noch aktiv ist. Und dann ist die Situation einfach über Jahre weitergewachsen. Für mich einfach wichtig, A, ich bin gesund, ich durfte viele tolle Momente erleben in meiner Karriere und B, ich habe selber zwei Mädchen, die auch gesund sind und dann hilft man, wenn man helfen kann. Und man sieht ja auch, wer mittlerweile sich daran beteiligt und dass jedes Jahr tolle Sachen ins Leben gerufen werden, um eben diese Einrichtung tatkräftig zu unterstützen. Und da muss man wirklich großen Dank aussprechen.
Immer wieder sind natürlich auch sicher über dich auch akquiriert, Ex-Löwen mit dabei. Markus Zier ist sogar auch mit in so einem, als Markenbotschafter kann man so sagen, gell? Genauso wie Benny Laut, der natürlich auch eine extreme Bekanntheit genießt, nicht nur im Löwenumfeld. Und ich glaube, vor zwei Wochen gab es ja dann auch ein schönes Spiel in Regensburg, wo sogar Michael Köllner und Stefan Reisinger von Löwensicht, aus Löwensicht da sich mit beteiligt haben.
Ganz genau, in der Länderspielpause war dann eben am 24. September dieses Aufeinandertreffen Bananenflanker-Legenden gegen die Baloo for Kids. Das sind immer wieder jährlich andere Einrichtungen, die sich dann messen wollen mit uns, mit vielen ehemaligen Spielern aus dem Fußball, aber auch aus anderen Sportarten. Und Michi Körner als Coach der Gäste und Stefan Reisinger als aktiver Stürmer, Respekt. Also er hat dann auch nach dem Spiel gesagt, meine zwei Bälle hast du wieder gehalten. Was war dann final ein 5:5? Es ging einfach darum, wieder 20.000 bis 30.000 Euro zu generieren für diese Einrichtungen, um Kindern zu helfen. Und über Benny Laut muss man nicht sprechen. Das ist sensationell, was er die ganzen Jahre macht. Aus meiner Zeit beim Jahren habe ich auch Tobi Schweinsteiger damals mit eben in diese Einrichtung mit überreden können. Der engagiert sich überragend, ja, mittlerweile Trainer beim VfL Osnabrück. Er ist super innovativ, er ist erfolgreich, hoffentlich dann auch nicht gegen 60. Aber das ist ganz wichtig, auch ehemalige Nationalspieler, Jens Lehmann, Thomas Hitzlsperger, Sammy Khedira. Also Leute, wir sind alle am Start und das macht genauso Spaß, wenn man sich ein, zwei Mal im Jahr trifft, wie mit den Legenden, die du ja wunderbar auch im Sommer wieder drei, vier Mal ins Leben gerufen hast. Und dann freut man sich eben über Highlights zu sprechen, über Peinlichkeiten aus der Vergangenheit, die heute ja mit einem Lächeln einfach zu ertragen sind. Aber damals war das schon schwierig für den Alltag.
Was sind denn so Peinlichkeiten?
Ja, was sind Peinlichkeiten, wenn man sich manche Interviews von damals anschaut mit diesen Überreaktionen oder wenn man gefoppt wurde, weil man, die Leute wussten ja, okay, der Typ ist ehrgeizig, also ich spreche jetzt von mir und ich hatte einmal ein Trainingslager in Kapfenberg, 99, vier Trainingseinheiten an einem Tag, weil Werner Lorand wusste, okay, der Typ, wenn ich ihn frage, der will trainieren, aber heute sagst du halt, warum war ich damals nicht mutiger und wie alle anderen Spieler, nein, dreimal Training reicht und das ist ja dann nicht mehr produktiv. Und am Schluss war ich so kaputt, dass du im Testspiel noch einen entscheidenden Fehler machst und eine Woche später landest du dann auf der Bank. Und das sind einfach so kleine Dinge mit ein bisschen mehr Weitblick oder auch Lockerheit. Das sagt auch immer Torben Hoffmann, einer meiner besten Freunde, wäre ich vermutlich noch zu mehr Spielen gekommen. Aber ja, man nimmt das so und in der heutigen Zeit um einiges, wie gesagt, lockerer und kann das anders einschätzen als zur damaligen Spielerzeit.
Frisuren? Gibt es da irgendwas?
Frisuren?
Frisuren technisch?
Ja, irgendwelche. Hatte 1998, 99 in meiner Emotion und Euphorie nach einer überragenden Vorrunde mit 60, da waren wir auf Platz 4, hatte ich gewettet, wenn ich über 40 Gegentore schnappen sollte in der Bundesliga, lasse ich mir eine Glatze schneiden. Ist damals passiert, 99. Dann war ich DJ Kocek Mike. Und genau. 2006, als dieser WM-Hype auch dann war mit Basti Schweinsteiger, alle haben sie diese blondierten Haare gehabt. Auch wir bei 1860 mit Matze Lehmann, Danny Bayer. Dann wurde auch Michi Hofmann dazu überredet und dann hieß es damals, riesen Friseurgeschäft in der Sendlinger Straße. Der eine Bruder war Löwen oder ist Löwenanhänger, der andere ist Rote Fraktion. Ja, und der Blaue, der Ralf, hat mich dann zum Canizares von Giesing gemacht. Ja, so Jugendsünden würde ich sagen. Heute eher der graue Michi.
Genau, das wollte ich nämlich auch noch sagen. Und DJ Mike, du hast es gerade selber schon gesagt. Was wurde denn damals angestimmt in der Kabine?
Ja, irgendwann wurde ich ja dann von den Youngsters auch mal abgelöst, aber in meiner Funktion als Stammtorwart, als Motivator, Ersatztorwart und als langjähriger Kassenwart war ich natürlich auch immer ganz gerne an der Box. Und wir haben eigentlich querbeet gehört, aber so Eminem ist bei mir schon immer ganz gerne gelaufen mit Without Me oder Slim Shady. Das, ja, musste einfach irgendwo sein, aber ich selber, wie gesagt, bin heute noch teilweise verrückt auf dem Gebiet, was Musik betrifft, weil dadurch ziehe ich auch teilweise meine Laune oder Motivation. Aber natürlich weiß ich heute auch, dass nicht jeder zum Beispiel Techno gerne gehört hat. Und ich war so ein bisschen Love Parade auch in den 90er Jahren.
Ja, das ist ja auch nicht verkehrt gewesen. War ja auch irgendwo eine Zeit, die
auch
eben so geprägt wurde, genau. Von Kassenwart zu, ich war auch des Öfteren mal Kassenwart, was waren denn da so die Preise damals? So in den 90ern, Jahrtausendwechsel?
Ja, da war es noch ziemlich einfacher, aber wenn man dann gemerkt hat, diese Trainerschaft, die nach Lorand und würde ich sagen nach Peter Paco auch dann eingeführt wurde, sprich Falco Götz oder wenn ich dann auch Marco Kurz sehe, der hat 2007 übernommen. Und da kamen dann wirklich knackige Ansagen in Sachen Verspätung, auch dann über Winter- oder Sommerpause mit Disziplinlosigkeiten, sprich Übergewicht.
Kilopreise, ja.
Und genau, Kilopreise gab es da, also damals 500 Euro pro Kilo.
Das ist teurer als ein schönes Rinderfilet.
Und da muss man aber auch ganz klar sagen, es ist eine Eigenverantwortung. Ich habe dem ja auch, ich musste da nie was bezahlen, aber mir hat das auch immer wehgetan, wenn einer wirklich in der Woche von 7 Trainingseinheiten 3-mal zu spät gekommen ist, weil da muss ich halt auch wissen, in München, ja, Staugefahr, dann fahre ich lieber mal eine Viertelstunde früher zum Training und ich kann auch Dinge erledigen. Und mancher Spieler hat es vielleicht locker gehabt, aber da hat mir so ein bisschen eben diese Grundeinstellung bei einigen gefehlt. Und das ist für mich auch ein erster Ansatz, wie verhalte ich mich in der ganzen Trainingswoche zur Vorbereitung auf ein Spiel und ab und zu spiegeln sich Dinge dann eben auch auf dem Platz. Und ja, der ein oder andere hat es kapiert durch Hilfestellungen und der ein oder andere hat aber auch einiges für die Mannschaftsabende dann finanziert.
Das ist ja dann der schöne positive Nebeneffekt, der schön einzahlt, der subventioniert dann den Mannschaftsabend.
Damals gab es die noch häufiger, aber auch zu meiner Zeit in Regensburg habe ich mich dann auch dafür eingesetzt, dass man nicht sinnlos irgendwo nach Mallorca fährt oder am Abend dann irgendwie nochmal in der Disco rumhängt, sondern dass man dann diese Gelder auch aufteilt für zum Beispiel Mitarbeiter, die auch komplett für die Mannschaft da sind oder eben für die ein oder andere soziale Sache. Und da haben die Spieler dann auch mitgezogen.
Das ist auch sehr wichtig, dass man da auch jeden mitnimmt und Mitarbeiter, Funktionäre beziehungsweise das Funktionsteam dann dahinter, Physiotherapeuten, Zeugwart etc., die müssen alle mitgenommen werden und die arbeiten, und das sieht man als Spieler meistens gar nicht, viel, viel mehr, viel, viel länger und viel intensiver, und eine kleine Wertschätzung ist da nie verkehrt gewesen. Du hast gerade schon Bananenflanke gesagt, da kann man schon mal ein bisschen Sneak-Preview-mäßig ankündigen. Ich glaube, 14. Januar in Regensburg, das Hallenturnier, auch die Löwen werden damit am Start sein. Und da lohnt sich auf jeden Fall mal die Fahrt nach Regensburg in die Halle.
Ja, das ist nur jedem zu empfehlen, wenn die Zeit dafür auch vorhanden sein sollte. Wenn Nürnberg spielt mit den Legenden, die sind jetzt in der Ü40 auch deutscher Meister geworden. Wenn Bananenflanke wieder ein tolles Team stellt, 60 München, wir waren schon zweimal am Start. Beim ersten Cup haben wir sogar gewonnen und das sollte machbar sein. Wir selber, Benny Laut und auch ich, wir müssen dann sehen, ziehen wir uns das Löwentrikot an oder spielen wir dann vielleicht auch in der Bananenflanker-Mannschaft. Aber da hat man noch etwas Zeit und kann sich dementsprechend körperlich darauf vorbereiten.
Und das große Casting für dieses Hallenturnier findet ja dann am übernächsten Sonntag im Olympiastadion statt. Gut, das ist dann 11 gegen 11 und da geht es nur gegen einen Gegner, den Lieblingsgegner, glaube ich, der Blauen. Wie sehr fühlst du dich an frühere Zeiten zurückerinnert, wenn es zum Derby im Olympiastadion kommt?
Ja, ist natürlich schon diese Brisanz, diese Rivalität. um dann eben diese Erinnerungen, gerade 90er Jahre, als diese Bundesliga-Derbys ein Highlight für München eben dargestellt haben. Lorand auf der einen Seite, Hitzfeld auf der anderen Seite. Ich war teilweise Zuschauer, ich war teilweise Ersatztorwart, ich war aber teilweise auch selber Torhüter in diesen Spielen. Ich würde mir einfach wünschen, dass ich vielleicht an dem 23.10. dann Thomas Riedl erneut auf die Schulter nehmen kann, wie 1999, als er diesen überragenden Distanzschuss gegen Oliver Kahn versenken konnte. Und dass wir natürlich auch auf 60er-Seite die Oberhand behalten können gegen die Bayern.
Der Kader nimmt so langsam Kontur an, Formen an. Auch wir haben uns kurz vor dem Podcast noch mal so ein bisschen über Kader und mögliche Aufstellungen unterhalten. Ich bin da auch immer sehr dankbar über deine Erfahrung, dein Know-how, weil du natürlich auch die meisten Jungs ja einfach persönlich auch kennst aus den damaligen Zeiten. Der Fokus des Teams liegt natürlich auch auf den 90er Jahren, die auch damals in dieser sehr erfolgreichen Löwenzeit im Olympiastadion gespielt haben. Wenn man blicken kann auf Torben Hoffmann, auf eben dich, auf Marco Kurz, auf Harald Czerny, Horst Held, das sind natürlich alles Namen, auf die sich die Löwenfans in der Abwehr und im Mittelfeld freuen können. Und im Sturm, ganz klar, Benny Laut, Daniel Boremirov, Bernhard Winkler, da kommt es zu einem großen Klassentreffen.
Absolut richtig, wenn man weiß, diese 90er Jahre, diese Bundesliga-Erfahrung der Löwen mit auch tollen Derbys, auch teilweise schmerzvollen Niederlagen. Kann mich erinnern, Werner Lorand wurde ja damals dann auch entlassen nach einem 1:5 2001, als noch Dani Birovka zur 1:0-Führung eingeschossen hatte. Es war natürlich schmerzhaft, aber eben auch diese Siege 99-2000 in unserer überragenden Saison, als wir dann mit Platz 4 auch die Champions League Qualifikation erreicht hatten, dieser Teamgeist, also für mich unvergessen, das war überragende Saison, egal ob man gespielt hat, egal ob man wirklich nur auf der Bank saß oder auch nur Trainingsspieler war, das war eine Einheit und da hat man auch die ein oder andere Partie gepunktet oder gewonnen, weil wirklich jeder für den anderen da war und keine Eitelkeiten etc. und das spiegelt und das ist einfach zu wünschen, dass 60 wieder dahin kommt. Die Vorzeichen stehen ja gut. Man muss aus dieser dritten Liga, wenn möglich, raus, um wieder diesen größeren Profifußball wirklich hautnah mitzuerleben.
Definitiv. Und nächsten Sonntag lassen wir so ein bisschen die alten Zeiten aufleben. Du natürlich im Tor als Nummer 1. Das Aushängeschild auch für uns natürlich im Kasten als ja, Löwenlegende, so kann man es, glaube ich, wirklich bezeichnen.
Naja, Legende höre ich nicht so gerne. Für mich, wie gesagt, Legenden, auch Petar Radenkovic und wirkliche Meisterspieler. Wir leben noch, aber klar ist es für mich auch wichtig, man hat 14 Jahre bei einem Verein sein Ziel erreicht. Und das ist in der heutigen Zeit des Profisports ja auch nicht mehr selbstverständlich, dass einer ganz lange bleibt. Ja, dann winken die Millionen, dann geht man eben ein halbes Jahr später zu dem Verein, küsst das Wappen wieder, eineinhalb Jahre später zum nächsten Verein. Das ist dann eben Business, weil man als Profifußballer auch nur eine begrenzte Zeit hat. Und für mich damals war das einfach eine Erfüllung des Jugendtraumes, wenn man dann wirklich gegen diese Mannschaften spielen kann, mit diesen überragenden Spielern, Schwabel, Miller, Olaf Botten, Bernhard Winkler, Stevic, Horst Held, ja, ich kann sie eigentlich alle aufzählen, auch 98 bei einem ersten Punktspiel gegen Hertha BSC, wer bei uns auf dem Feld stand, mit den Trainern dann, Werner Lorand, Peter Packhult, mein damaliger Torwarttrainer, auch ganz wichtige Person, Klaus Boden, ein ehemaliger Torwart, auch in den 70er Jahren von Dynamo Dresden, aber das sind einfach diese Anker, die für mich immer bleiben werden und deshalb freue ich mich auf nächsten Sonntag, unabhängig, ob man jetzt komplett durchspielt, ob man tauscht, hoffentlich erfolgreich sein wird, aber dass man diese Momente erleben kann, um miteinander zu sprechen. Zum Beispiel 2000, als wir den letzten Spieltag in Lautern hatten und die Qualifikation geschafft hatten durch das 1:1, da wurde ich in der zweiten Halbzeit eingewechselt für den damaligen Stammtorhüter Dani Hoffmann, der sich leider schwer an den Adduktoren verletzt hatte. Bei der ersten Aktion kassiere ich gleich das 1:0. Wir schaffen Gott sei Dank noch durch Martin Max den Ausgleich und fahren nach Hause 5 Stunden. Sowas ist unvergessen. Wir hatten jede Raststätte angefahren. Wir haben Faxe gekauft, das ist irgendwie ein dänisches Dosenbier im Bus. Du konntest nichts mehr erkennen, aber es war keine Pyrotechnik. Das war nur Marlboro-Rauch und jeder hatte ungefähr 2,5 Promille. Und der Klausi Förster, unser Busfahrer, fährt den ersten Weg zum P1. Und sofort alle mit den Löwentrainingsanzügen um 4 Uhr ab ins P1. Und es war schon eine Ausnahmesituation. Da hatte man sich wirklich auch sehr, sehr groß gefühlt. Aber im Rückblick war es ja auch die beste Platzierung, die 60 eben in dieser Epoche geschafft hatte.
Definitiv. War das dann auch so das Highlight dieses Jahr, mit dieser, also diese gesamte Saison? Oder gibt es ein Highlight, was du herausheben kannst und möchtest?
Ich habe immer gesagt, wenn ich 18 bin und schaffe mein erstes Oberligaspiel, das war damals am 6. Oktober 91, ja, mit der Spielvereinigung Bayreuth, 0-0 beim TSV Eching, Kicker, Fettdruck. Okay, weiter geht's. Was war mein nächstes Ziel? Ich will mindestens Zweitligaspieler werden. Habe es dann aber schon geschafft, 98 Bundesligaspieler zu werden. Aber mein Highlight, und das muss man klar festhalten, die Wertigkeit der Spiele waren einfach Leeds United. Wir haben leider zweimal knapp verloren, aber das Spiel in Leeds, 3 Tage vorher hingeflogen. Dann auch, wir hatten 3 Torhüter, Simon Jentsch, Neuzugang aus Karlsruhe. Daniel Hoffmann, überragender Stammtorwart aus der Saison zuvor. Und ich eigentlich als Wackelkandidat in der Münchner Presse als Nummer 3 gehandelt, aber mit einer brutalen Trainingsleistung, wie Lorand es damals geäußert hatte, ruhig geblieben, weil ich mir auch selber nicht so viel Druck gemacht hatte. Und dann war ich auf einem überragenden Weg, 8 Punkte aus den ersten 4 Bundesligaspielen gegen Leeds, denke ich, schon gute Leistungen gebracht, leider nicht den Elfmeter gekillt von Ian Hart, bin halt nicht der riesen Elfmeter-Killer gewesen im Profibereich. Und dann die Verletzung in Drinovice Anfang September und die hat für mich dann schon eine Leistungssteigerung praktisch ausgeschlossen. 2003, 2004 konnte ich mich nochmal reinkämpfen als Nummer 1 der Löwen, nachdem damals Simon Jentsch dann zu Wolfsburg transferiert wurde. Diese Wechsel waren immer ganz essentiell, damit 60 überhaupt am Leben bleiben kann. Dann wieder verletzt, Timo Ochs kommt ins Tor 2005 bei Rainer Maurer. Der schafft 5 Spiele, 5 Siege. Ist ganz klar, dass Rainer zu mir sagt, pass auf, du bist jetzt eben mein Nummer 2 Torwart, aber ich kann mich auf dich verlassen. Und das war für mich auch völlig verständlich. Also, es waren coole Erlebnisse und man nimmt einiges mit, aber es wäre natürlich noch viel, viel mehr möglich gewesen.
Höhen und Tiefen wie überall im Leben, Wechselbad der Gefühle ohnehin. Sprechen wir mal über die positivsten Sachen. Gab es denn jemals eigentlich mal Kontakt irgendwie zu damaligen Nationaltrainern?
Nein, also zu der Zeit war ich ja der relativ talentfreie Torhüter aus Bayreuth, der einen sehr, sehr großen Willen hatte und Leidenschaft. Aber ich konnte schon einordnen, wer war zu dieser Zeit auch der wirkliche Nationaltorwart. Ja, Andi Köpke hatte dann ja aufgehört, 96. Dann kam Oliver Kahn, dann hattest du noch Jens Lehmann, dann hattest du Timo Hildebrand, Tim Wiese, also Hans-Jörg Butt, Frank Rost. Klar, stand auch ab und zu mal, gerade in der ersten Saison, wo ich durchgespielt hatte, die Situation, da gab es noch eine A2-Nationalmannschaft, dass man von Horst Rubisch mal eingeladen werden würde. Aber es ist nicht passiert. Aber für mich selber war immer wichtig, Bundesligaspieler zu sein. Das heißt, einer oder zwei Torhüter im Kader. In der heutigen Zeit gibt es ja schon 4. Das ist schon mal eine gute Leistung. Aber dann natürlich musst du versuchen, deine Spiele zu machen, um wirklich auch überdurchschnittlich in der Öffentlichkeit dazustehen.
Und dann hattest du ja auch 2007, hast du gesagt, kam Marco Kurz als Löwentrainer hier ans Werk. Wie ist das als Spieler, wenn der ehemalige Mannschaftskamerad auf einmal dein Cheftrainer ist?
Ein sehr wichtiger Spieler für mich, weil er auch zu der damaligen Zeit Innenverteidiger ja war und wir hatten eine ganz enge Bindung. 2007, erstes Spiel für ihn als Trainer in Essen. Im April müsste es gewesen sein, ein 2-0 Auswärtssieg für uns. Ich war Torwart Nummer 1. Aber was passiert dann auch wieder durch Übermotivation, durch zu viel Training, Verletzung? Philipp Schauner kommt ran. Philipp Schauner war ein überragendes Talent damals aus Nürnberg geholt. Und dann wieder diese Wechselgeschichte. Dann Todesfall leider auch in der Familie, der Schwiegervater, ein Riesenfan von mir, der dann in der Vorbereitungszeit verstorben war. Das hat mich schon sehr mitgenommen und nichtsdestotrotz der Trainer Marco Kurz war immer loyal, er war genauso cool wie als Spieler, weil er war auch einer, der unheimlich Biss hatte. Ja. Wenn ich nur daran denke, da gab es ein Derby gegen Bayern München, das haben wir dann, das war dieses 1:0, beziehungsweise das 2:1, was damals auch Jens Jeremies ein Eigentor geköpft hatte. Da ist Marco Kurz in der Nacht noch Vater geworden. Von dem Spiel schwärmt er natürlich am allermeisten, weil sowas bleibt auch ein Leben lang im Gedächtnis. Und er hat den Weg eben mit Strukturen bei 60 begonnen, konnte dann leider auch nicht so lange performen, weil man die Ruhe nicht hatte, die Geduld nicht hatte, ja, und die Leistungen in der zweiten Liga eben auch nicht so lange überdurchschnittlich waren.
Und Strukturen zu starten ist immer gut. Sie müssen dann weitergeführt werden. Und wenn man dann natürlich die Zeit nicht bekommt, ist es ungut. Nichtsdestotrotz glaube ich, dass er ist ja auch ein sehr, sehr guter Freund und bekannter Ratgeber, auch von unserem heutigen Geschäftsführer Sport, Günter Gorenzel. Ich glaube, die beiden verstehen sich sehr, sehr gut, auch aus gemeinsamen Zeiten. Und ich denke, dass das, was die Strukturen in der heutigen Zeit betrifft, vielleicht sogar auch über ihn auch weitergeführt werden. Also auch auf Marco Kurz freuen wir uns natürlich am nächsten Sonntag. Was macht Michi Hofmann nicht im Privaten? Der DAZN-Experte. Haken. Experte für alle anderen bayerischen und Magenta-TV-Sender, eben als Co-Kommentator ebenfalls. Markenbotschafter, Bananenflanke, haben wir schon gesagt. Du hast deine eigene Torwartschule und unterstützt dann, ich sage jetzt mal ebenfalls so als Stargast, auch die Löwenfußballschule immer mal wieder.
Punkt 1, Löfu, weil das war ein Erlebnis im August. Ich bin im guten Kontakt auch mit Marc Lamberger vom NLZ hier. War eine tolle Erfahrung. Viele junge Torhüter hier im Münchner Umland oder Stadtkern, weil viele Vereine natürlich auch immer nachfragen. Das war eine Top-Sache, 3 Tage lang. Super Trainerkollegen, einfach Input auch für mich. Natürlich hat man riesen Erfahrung und macht diese Sachen ja auch schon jahrelang. Punkt 2, Expertise. Ich war immer, auch als Torhüter natürlich, ein Mann mit Wort und, was ich im Vorfeld gesagt habe, Ehrlichkeit. Also erwarte ich natürlich dann auch gewisse Konflikte, Gespräche, um zum Ergebnis zu kommen. Hat nicht immer jedem gefallen. Ja, die Wahrheit tut öfters weh. Ich weiß natürlich auch jetzt mit gewissen Erfahrungen, dass man ab und zu mit Neutralität oder eben mit Zurückhalten auch etwas besser gefahren wäre. Aber hätte, wenn und aber. Und Expertise, Magenta, ab und zu, BR. Also ein Michi Hofmann muss auch nicht zu jedem seinen Senf geben. Aber ich denke, ich fahre auch dadurch ganz gut. Benny Laut hat mich 2016 ins Spiel gebracht. Durch meine DFB-A-Lizenz auch für Feldspielertrainer übrigens. Dann meine UEFA-Torwart-Lizenz, die ich habe. Glaube ich schon, dass man einiges weitergeben kann. Vor allem, was man auch selbst in der Praxis oft erlebt hat. Und das ist für mich der Ansatz, nicht stehen zu bleiben, immer aktiv zu sein, weil ich eben auch das Glück habe, relativ gesund zu sein. Im Gegensatz zu eben vielen anderen Menschen. Bei mir in der Familie hat es leider eben 2 Leute sehr schlimm erwischt. Meinen Dad, der 70 Jahre ist, am gleichen Tag wie Werner Lorand geboren. Und da muss gekämpft werden. Und genauso eine Schwester von mir. Und das habe ich eben im Sommer dann öffentlich gemacht, 46 Jahre, schwerer Rückenmarkskrebs, und habe mir dann gedacht, wenn ich mal Freizeit habe, dann fahre ich gerne Rennrad, entweder zum Chiemsee, Tegernsee oder eben auch mal Richtung Franken. Und dann bin ich eben an einem Tag von München Feisten City Richtung Bayreuth Städtische Stadion gefahren, das waren dann 305 Kilometer, und habe mir danach überlegt, komm, vielleicht gibt der ein oder andere 20 bis 30 Euro, weil es waren 300 Kilometer, und ich kann am Ende fürs Klinikum, für die Krebsstiftung in Bayreuth einige Euros übergeben, um zu helfen. Und das ist tatsächlich so gekommen, und das macht mich stolz. Die Resonanz war hervorragend, und wenn man dann 4.500 Euro übergeben kann, dann weiß man auch, für was man sich die Zeit nimmt, was produktiv ist, und ich werde mir auch für 2023 wieder 1-2 Sachen auf jeden Fall einfallen lassen.
Wow, also wie gesagt, wir haben es ja schon zum Thema gehabt, dass du eine sehr, sehr ausgeprägte soziale Ader hast und jetzt die familiäre Situation, dass das natürlich das verstärkt, ist klar, ist natürlich ja, immer sehr, sehr tragisch, wenn solche Diagnosen gestellt wird, auch in einer Zeit, in der eigentlich alles sich nur noch um Corona dreht, werden leider manche Krankheiten, die es leider auch gibt, immer so ein bisschen ins Hintertreffen
geschickt. Ja, ja. Jan, ich möchte da noch anfügen, deshalb auch in der heutigen Zeit machen das ja auch jüngere Profispieler schon öffentlich, weil sie eben auch darauf hinweisen wollen. Und das ist auch mein Ansatz. Leute, lasst euch eben untersuchen, wenn man das Gefühl hat, man fühlt sich nicht so gut, weil eben Dinge dann frühzeitig erkannt werden können. Es wird einem geholfen in der heutigen Zeit. Die Medizin ist ja viel weiter. Und wenn man die Dinge eben selber erlebt, dann ist es sicherlich mit Leid verbunden. Aber man sollte die Dinge eben auch wirklich jeden Tag so annehmen, dass man genießen kann, ja, dass man mit Freude mit Leuten zusammen ist und nicht nur zu griesgrämig durchs Leben läuft. Und alles ist negativ. Und das ist eben auch so ein deutscher Ansatz, der sich wirklich die letzten Jahre verändert hat. Es wird nur das Negative gesucht oder ja, dieser Neidfaktor. Und wer macht, ja, der kann es schaffen. Und von dem her bin ich immer auch einer, wenn ich wortstark bin, aber ich glaube auch, dass ich gewisse Leistung bringe und dann kann ich eben meine Meinung dazu abgeben. Und da hoffe ich einfach, dass etwas Umdenken schon stattfindet.
Und definitiv immer mit einem guten Herzen verbunden. Ich glaube, das zeichnet dich ebenfalls aus bei allem Ehrgeiz. Der Ehrgeiz ist ja immer für die gute Sache gewesen. So kann man es ja auch einfach bezeichnen. Und machen, ja, das ist das, was man hier bei den 60ern sowieso tun muss. Bei allem Freud und Leid, was dann immer wieder am Wochenende auf dem Platz passiert. Aktuell sieht es ja sehr, sehr gut aus, trotz des jetzt sicherlich ausbaufähigen Ergebnisses gegen Ingolstadt. Aber die Mannschaft steht im oberen Tabellendrittel, aktuell auf Platz 2.
Das ist schon sehr weit oben. Und Jan, da kann ich, weil du mir gegenüber sitzt, natürlich auch noch sagen, ich war 2011, 2012 auch ein Faktor, Aufstiegstorwart vom Jahn Regensburg. Oh, du warst damals Innenverteidiger bei Osnabrück und du hast mir ja auch so ein schönes Ei reingelegt im alten Jahnstadion damals. Wir haben 3-0 verloren. Es war einer meiner schwächeren Tage, aber insgesamt natürlich diese Situation, Wintermeister gewesen, dann auch im Frühjahr relativ abgestürzt. Es ist ein Zeitpunkt, nicht nach 10 oder 11 Spielen schon vom Aufstieg zu träumen. Du musst einfach die Basispunkte einfahren und es wird auch mal ein Heimspiel verloren gehen. Aber natürlich, der Löwenfan hat hohe Erwartungen. A, wurde die Mannschaft im Sommer sehr, sehr gut verstärkt. Man hat die ersten Spiele super offensiv performt, aber das ist auch ein Faktor im Fußball. Du hast gewisse Phase, in der es vielleicht nicht so gut läuft, aber dann darfst du eben nicht alle Spiele wegschenken. Deshalb glaube ich schon, dass die Truppe von Michi Körner in dieser Saison absoluter Kandidat auf 1 oder 2 sein wird.
Ich hätte es nicht angesprochen, damals gerade eben fiel ja schon das Wort Osnabrück, aber wenn du es ansprichst, ja, war aber trotzdem irgendwie ein komisches Spiel, irgendwie abends, Dienstagabend und naja. Wir vergessen das Spiel, wir konzentrieren uns lieber aufs Hier und Jetzt und du hast gerade schon angesprochen, den Saisonstart verlief natürlich optimal für uns, wohlwissend und so ehrlich und so realistisch sind wir auch alle im Löwenumfeld mit dem gewissen Matchglück, was wir bei dem ein oder anderen Spiel definitiv hatten. Und dass es ein langer Weg wird, das ist auch klar. In einer Saison mit 38 Spielen, da kann vieles passieren. Und die Punkte, die wir jetzt haben, die nehmen wir einfach mal mit.
Ja, aber das ist dritte Liga. Und wie gesagt, wer das selbst erlebt hat, so wie wir beide, wer auch seine erfolgreichen Phasen hatte, der kann da natürlich intensiver mitsprechen. 60 ist natürlich jetzt in der 5. Saison in Liga 3 absolut auch an der Zeit, mal auch aufzusteigen. Ja, Stadionthematik außen vor, Fanmeinung außen vor. Aber ich hatte ja auch die Situation, um das kurz zu erwähnen, bei Türkgücü München, wenn man dann wirklich 3 Aufstiege geschafft hatte, mit Geduld, mit Struktur, mit überragendem Trainerteam, Andy Puma, Alpa Kayabuna. Und dann wird nach einer relativ erfolgreichen Vorrunde als Aufsteiger auf Platz 4 unter Alex Schmidt, wird alles auf links gedreht, gerade auch von Leuten, die wirklich nicht 3-mal den Ball hochhalten können und dann schadet man sich. Und das Ergebnis ist ja bekannt und das hat natürlich unheimlich wehgetan, weil 4,5 Jahre Türkgücü, okay, ich habe dadurch einige Sympathien bei Löwenfans verloren, aber ich habe dort meine Arbeit gemacht mit den verschiedenen Trainern. Man hat sein Wissen, seine Leidenschaft hineingebracht und es war natürlich trotzdem auch eine schöne Zeit. Und das hat wehgetan am Anfang 2022. Man ist jetzt aus der Phase raus und ich hoffe eben, und das würde ich damit ausdrücken, dass 60 auch eine schwächere Phase mit Ruhe managt und nicht der Fan auch denkt, jedes Spiel muss gewonnen werden, weil es gibt eben 19 andere Vereine in der dritten Liga und die können auch guten Fußball spielen.
Definitiv, da ist die dritte Liga bekannt für, jeder kann jeden schlagen. Und wie ich gerade gesagt habe, wir haben genug Expertise auf der Kommandobrücke mit Michael Kölner und Günter Gorenzel. Die können das einordnen, da mache ich mir gar keine Sorgen. Und entsprechend freuen wir uns auf das, was noch kommt. Die nächsten Topspiele Osnabrück, Wien-Wiesbaden und gegen Wien-Wiesbaden. Und das ist auch schon der letzte Punkt. Da sehen wir uns dann im Stadion, wenn wir mit den Löwenlegenden uns auf das Derby einstimmen. Da freuen wir uns dann alle drauf, auf dieses Erlebnis mit der Traditionsmannschaft des TSV 1860 München. Ich möchte mich ganz, ganz herzlich bei dir bedanken für deine Zeit, für deinen Einblick in dein aktuelles Berufsleben, Gefühlsleben, das, was du erreicht hast über deine Vergangenheit. Es hat mir sehr, sehr viel Spaß gemacht und Türkgücü München haben wir jetzt gar nicht mehr groß thematisiert, brauchen wir, glaube ich, auch nicht mehr. Dementsprechend vielen Dank, schön, dass du da warst.
Jan, auch weiß-blauen Dank und hoffentlich geht es am 22. gut zur Einstimmung auf unser Derby dann gegen Bayern. Also ich freue mich auch und bitte bleibt alle gesund.
Und die allerletzte Frage, die muss ich dir trotzdem noch stellen. Franke oder Oberbayer?
Ja gut, ich bin sicherlich jetzt, nein, das muss man bitte auch rausschneiden. Ich bin in Bayreuth geboren, aber ich lebe 25 Jahre in München, Umland, also halbe, halbe, aber trotzdem noch ein Franke.
Und im Herzen auf jeden Fall ein Blauer. Michi, vielen Dank. Das war nun schon die 105. Folge des offiziellen Löwen-Podcasts, präsentiert von Die Bayerische. Wenn ihr Wünsche habt, wenn ihr Anregungen für Interviewpartner habt, schickt uns doch einfach eine E-Mail an podcast@tsv1860.de. Und natürlich freuen wir uns auch über euer Feedback, wenn ihr uns auf den gängigen Podcast-Plattformen abonniert und eine positive Bewertung dalasst. Spannende Menschen im Umfeld des TSV 1860 zu interviewen, das ist unser Versprechen. So wie heute unsere Löwenlegende Michael Hofmann. Freut euch auch in der nächsten Woche auf einen interessanten Menschen mit einer spannenden Lebensgeschichte. Wir sagen Servus und vergelt's Gott, dass ihr uns zugehört habt.
Ja, jetzt ist das Spiel vorbei. Jetzt ist das Spiel vorbei. Und jetzt ist Schluss. Jetzt ist Schluss. Die